Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Geschwister, der heutige Predigttext zum Erntedankfest steht im 5. Buch Mose, Kapitel 6. Es sind die Verse 10 bis 19. Dort lesen wir: Der Herr, euer Gott, bringt euch jetzt in das Land, das er euch zum Besitz geben will, wie er das euren Vorfahren Abraham, Isaak und Jakob geschworen hat. Ihr werdet dort große und schöne Städte vorfinden, die ihr nicht selbst gebaut habt, und Häuser voll von Besitz, den ihr nicht selbst erworben habt, Brunnen, die ihr nicht gegraben, und Weinberge und Olivenhaine, die ihr nicht angelegt habt. Wenn es euch dann gut geht und ihr euch satt essen könnt, dann gebt Acht, dass ihr den Herrn nicht vergesst, der euch aus Ägypten herausgeführt hat, wo ihr Sklaven gewesen seid. Nehmt den Herrn, euren Gott, ernst und gehorcht ihm. Schwört nur bei seinem Namen. Lauft nicht hinter den Göttern her, die die Völker rings um euch verehren. Der Herr, euer Gott, ist ein leidenschaftlich liebender Gott, der von euch ungeteilte Liebe erwartet. Wenn ihr ihm nicht treu bleibt, fordert ihr seinen Zorn heraus und er wird euch ausrotten. Stellt seine Geduld nicht auf die Probe, wie ihr es bei Massa getan habt. Gehorcht seinen Befehlen. Beachtet sorgfältig die Gebote und Weisungen, die er euch gegeben hat. Tut das, was vor ihm recht und gut ist. Dann wird es euch gut gehen und ihr werdet das gute Land in Besitz nehmen, das der Herr euren Vorfahren versprochen hat. Ihr werdet dann alle eure Feinde aus dem Land vertreiben, wie er es zugesagt hat. Liebe Geschwister, wir feiern heute Erntedank. Erntedank, das ist das Fest, bei dem wir Gott in besonderer Weise für die Ernte danken wollen. Und die Ernte war, nach allem, was wir wissen, wieder sehr gut. Sehr, sehr gut. Doch was heißt das? In welchen Größenordnungen sich hierzulande Ernten bewegen, können einige Zahlen verdeutlichen. Die sind nicht ganz aktuell, reichen aber aus, um uns mal einen Einblick in die Dimensionen zu geben. Äpfel beispielsweise, die Ernte von 2007. In Tonnen wurden 1.100.000 Tonnen Äpfel geerntet. Hier in Deutschland. Ich habe das einmal umgerechnet. In Kilogramm bedeutet das 1,1 Milliarde Kilo. In Kilogramm pro Bewohner sind das, wenn wir jetzt 80 Millionen Bewohner zugrunde legen, wobei Kinder und sehr alte Menschen wahrscheinlich nicht mehr so viele Äpfel essen, ja, dann wären das 13,75 Kilogramm oder 5,5 Milliarden Äpfel, wenn wir von einem Apfel ausgehen, der so 200 Gramm hat. Oder Spargel, Ernteertrag in Tonnen, 92.700 Tonnen Spargel, Edelgemüse. Ja, pro Bewohner sind das dann 1,16 Kilogramm. Oder Erdbeeren, Erträge in Tonnen, 167.790 Tonnen. Ja, das sind dann pro Bewohner 2,1 Kilogramm. Getreide, Erträge in Tonnen, ich muss aufpassen, dass ich mit den Zahlen hier nicht durcheinander komme, 50 Millionen 105.000. Das sind pro Bewohner und Kilogramm, oder pro Bewohner sind das dann 626 Kilogramm Getreide wurden geerntet. Ja, oder Kartoffeln. 11.369.000 Tonnen Kartoffeln. Umgerechnet auf die Bewohner sind das dann 142 Kilo. Und last but not least, Gemüse insgesamt, also Lauch. Porree ist dasselbe. Ja, Radieschen, Karotten, jetzt hätte ich fast Möhren gesagt, in Tonnen 3,4 Millionen Tonnen. Ja, jeder Bundesbürger kann also im Jahr 42,5 Kilogramm Möhren essen, wenn er gerne möchte. Wenn wir diese Zahlen hören, dann ahnen wir, wie gut die Ernten hierzulande sind. Dass sie nicht nur gut sind, sondern dass sie bombastisch sind, atemberaubend. Das ist der reine Überfluss. Und das macht nicht nur der Preisverfall zum Beispiel bei der Milch klar, ja, auch wenn man sich vor Augen führt, dass eine große Menge Getreide zu Biodiesel verarbeitet wird, dann wird das auch klar, was das für ein Überfluss ist. Wir leben in einer Überflussgesellschaft. Die Ernten sind sehr, sehr hoch. Allen Klagen von Bauernverbänden zum Trotz. Aber Überfluss ist nicht immer ein Grund zur reinen Freude. Das macht unser Predigttext heute deutlich. Dieser Abschnitt ist ein Auszug aus einer Rede des Mose. Er hielt sie kurz vor seinem Tod in der Ebene Moab, an der Grenze zum gelobten Land. Adressat dieser Rede war das Volk Israel. Genauer, es waren die Kinder derer, die 40 Jahre vorher unter Moses Führung, letztlich unter Gottes Führung, aus Ägypten ausgezogen waren. Die den Auszug als Kinder mehr oder weniger bewusst miterlebt hatten. Und dann noch die, die zusätzlich in der Wüste geboren worden waren. Und dann noch Josua und Kaleb. Diese nun standen hier an der Grenze zum gelobten Land. Viele von ihnen zum zweiten Mal. Und bald schon sollten sie unter Josuas Führung das Land erobern. Für Mose hieß es hier Abschied nehmen. Er sollte nicht in das Land kommen. Und vor diesem Hintergrund wendet er sich hier noch einmal ganz eindringlich an sein Volk. Er spricht diesem Volk wahrlich zu Herzen. Er bereitet es eindringlich darauf vor, was sie in Kanaan erwarten wird. Und die besondere Herausforderung, auf die er hier in unserem Abschnitt eingeht, ist eine reiche Ernte. Und hier liegt auch die Verbindung zum Erntedankfest. Mose redet hier von einer reichen Ernte. Oder genauer, er redet hier von einem Überfluss an Gütern, die ihnen bei der Eroberung des Landes zufallen werden. Sagen wir es nochmal. Die besondere Bedrohung, die Mose hier für das Volk sieht, ist eine reiche Ernte. Ein Überfluss an Nahrung und Besitz. Lesen wir mal, was dort steht. Mose spricht von großen, schönen Städten. Ja, er nennt Häuser. Ja, aber nicht einfach Häuser. Irgendwelche Rohbauten, keine leerstehenden Häuser, sondern Häuser voller Besitz. Häuser voller Möbel, Häuser, in denen die Schränke voll sind. Weiter spricht er dann von Brunnen, also von einer gesicherten Wasserversorgung. Eine Aussicht für ein Volk, das nahezu 40 Jahre in der Wüste unterwegs war, die doch sehr verlockend war. Er nennt Weinberge, also herrliche Trauben und guter Wein sind damit verbunden. Und er spricht von Olivenhainen, das sind Olivenbaumkulturen. Und damit ist klar, sie werden bald frische Oliven essen können. Und am Ende von Vers 11 fasst Mose das Ganze dann zusammen, diese Aussicht, es wird ihnen gut gehen, sie werden sich satt essen können. Mose sieht hier diesen Reichtum voraus, den ihnen die Eroberung bringen wird. ein gewaltiger, ein nie gekannter Überfluss. Ja, bedenken wir, es ist die Generation, die nur Knechtschaft und Wüstenwanderung kannte. Einen solchen Reichtum, wie er ihnen nun bevorstand, den kannten sie nicht. Ja, feste Häuser, immer frisches Wasser, Wein, Oliven. Sie würden beim Einzug eine reiche Ernte einfahren. Aber anlässlich dieser Ernte gibt Mose ihnen hier zwei Botschaften mit. Mose zeigt ihnen auf, wie sie mit dieser Ernte umgehen müssen, damit diese Ernte ihnen nützen kann und ihnen nicht schadet. Und diese erste Botschaft nennt er hier in den Versen 10 und 11. Er macht dort klar, dieser Überfluss, der entspringt der unverdienten Güte Gottes. Alles, was jetzt kommt, so macht Mose deutlich, basiert allein auf Gottes unverdienter Gnade. Das gilt einmal für die Landeinnahme selbst, aber eben auch für alle Güter, die sie dort in Empfang nehmen werden. Es handelt sich um eine Gnadengabe Gottes, eine unverdiente Gunst. Sie haben sie sich in keinster Weise verdient. Ja, das machen diese Formulierungen hier überdeutlich. Ja, wir lesen von großen und schönen Städten, die ihr nicht selbst gebaut habt. Häuser voll vom Besitz, den ihr nicht selbst erworben habt. Brunnen, die ihr nicht gegraben habt. Weinberge und Olivenhaine, die ihr nicht angelegt habt. Diese Israeliten, die hier an der Grenze zum gelobten Land stehen, haben sich diesen Überfluss ganz offensichtlich nicht selbst erarbeitet. Sie haben den Schweiß nicht vergossen, um Brunnen zu graben. Ja, sie waren es nicht, die die Mauern der Häuser hochgezogen haben. Ihre Hand führte nicht das Messer, um die Weinpflanzen zu beschneiden. Und dennoch sind sie es, die diese Gaben genießen werden. Ihnen fallen sie, wenn man so will, in den Schoß. Aber alles unverdient. Das macht Mose hier klar. Aber was ist mit dem Versprechen, das er in Vers 10 nennt? Ist da nicht von einer Verpflichtung Gottes die Rede? Er sagt ja, dies sei das Land, das er ihren Vorfahren Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen hatte. War Gott damit nicht verpflichtet, ihnen das Land zu geben? Stand es ihnen damit nicht rechtmäßig zu? Klares Nein. Dann lesen wir mal die Stelle, an der uns von dem Versprechen Gottes an Abraham berichtet wird. 1. Mose 12, da heißt es, da sagte der Herr zu Abraham, er hieß da noch Abraham statt Abraham, verlass deine Heimat, deine Sippe und die Familie deines Vaters und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich segnen und dich zum Stammvater eines mächtigen Volkes machen. Dein Name soll in aller Welt berühmt sein. An dir soll sichtbar werden, was es bedeutet, wenn ich jemanden segne. Und dann weiter, Vers 7 heißt es, als Abraham in Kanaan angekommen war, dort erschien dem Abraham der Herr und er sagte zu ihm, deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Da baute Abraham dem Herrn einen Altar an der Stelle, wo er ihm erschienen war. Das ist hier die Stelle, an der Gott dem Abraham dieses Land verspricht. Dieses Versprechen, auf das unser Bibeltext hier auch Bezug nimmt. Und an dieser Stelle lesen wir nichts von einer rechtlichen Verpflichtung Gottes. Jedenfalls nichts von einer Verpflichtung, die einklagbar wäre. Wir hören nur von einer freiwilligen Selbstverpflichtung Gottes. Gott ist es, der Abraham hier aus freier Gnade anspricht und aus dieser Gnade heraus ihm dieses Land hier zusagt. Ganz unvermittelt, ja geradezu überraschend. Er greift plötzlich in das Leben von dem Abraham ein und macht ihm diese weitreichenden Zusagen. Was deutlich werden soll, Gott steht hier also nicht in einer zwingenden rechtlichen Verpflichtung, Israel das Land zu geben. Es ist allein seine Gnade, die Israel hier in dieses reiche Land bringt. Ja, darauf legt Mose hier seine Betonung. Er sagt, die reiche Ernte, die ihr in Kanaan einfahren werdet, die habt ihr nicht verdient. Denkt daran. Rechnet sie nicht euch zu, sondern seht darin das freie Geschenk eures gütigen Gottes. Dankt ihm. Liebe Geschwister, bei uns ist das ganz und gar nicht anders. Wenn wir heute Erntedank feiern, gilt das Gleiche. Alles, was wir haben, alles, was wir sind, ist Gnadengabe Gottes. Also, Nahrung, Geld, Haus, Auto, Briefmarkensammlung, Mikrowelle, Freunde, Ehepartner, Kinder, Beruf, Ansehen, Macht, Stellung und so weiter und so fort. Alles, was wir haben, alles, was wir genießen, entspringt der väterlichen Güte unseres wunderbaren Gottes. Das war bei Israel so und das ist auch bei uns so. Es ist so, wie Martin Luther es in seiner Erklärung zum ersten Kapitel des Glaubensbekenntnisses zusammenfasst. Da sagt er, was heißt nun das? Oder was meinst du mit dem Wort, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, Schöpfer Himmels und der Erden? Das meine und glaube ich, dass ich Gottes Geschöpf bin. Das heißt, er hat mir gegeben und erhält mir ohne Unterlass Leib, Seele und Leben, kleine und große Gliedmaßen, alle Sinnen, Vernunft und Verstand und so weiter. Essen und Trinken, Kleider, Nahrung, Weib und Kind, Gesinde, Haus und Hof und so weiter. Dazu lässt er mir alles Geschaffene zu Nutz und Notdurft des Lebens dienen. Sonne, Mond und Sterne am Himmel, Tag und Nacht, Luft, Feuer, Wasser, Erde und alles, was diese trägt und hervorbringt. Wie Vogel, Fisch und Tier, Getreide und Gewächs aller Art, ferner was noch sonst leibliche und zeitliche Güter sind, wie gute Regierung, Frieden und Sicherheit. So soll man also aus diesem Artikel lernen, dass keiner von uns weder das Leben von sich selber hat, noch irgendetwas von dem, was soeben aufgezählt wurde, noch so klein und geringfügig sein mag. Denn das ist alles in dem Wort Schöpfer eingeschlossen. Der Katechismus hat es hier recht gefasst. Alles, was wir haben und genießen können, kommt uns allein von Gott zu. Er hat es gegeben und erhält es uns ohne Unterlass. Und das gilt natürlich auch und vor allen Dingen im Hinblick auf unser Heil. Auch das ist unverdiente Güte Gottes, von ihm allein gewirkt und durch ihn allein erhalten. Mögen wir dies in rechter Weise erkennen, damit wir nicht in einem aufgeblähten Hochmut zugrunde gehen. Die Generation um Mose hat es da wahrscheinlich etwas leichter als wir. Bei ihnen war es ja ganz offensichtlich, dass sie diese Gaben nicht verdient hatten. Wir tun uns da wahrscheinlich schwerer. Leben wir doch in einer Gesellschaft, in der das Motto gilt, ein jeder ist seines Glückes Schmied. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Ja, wir sind Wachstum gewohnt. Beständige Zunahme des Wohlstands. Und dadurch kann es dazu kommen, dass wir unsere Abhängigkeit von Gott, in allen Dingen verkennen. Dass wir dem Wahn erliegen, wir hätten diese Dinge geschaffen. Unsere Leistung, unser Fleiß, unsere Intelligenz hätten uns satt gemacht. Oder unsere Weisheit, unsere Sozialkompetenz wären es, die uns beispielsweise unser gutes Familienleben ja eingebracht hätten. Wenn es so um uns steht, dass wir auf uns selbst vertrauen, dann ist es gut, wenn wir mal wachgerüttelt werden. Wenn wir uns neu vor Augen führen lassen, dass wir alles der Güte Gottes verdanken. Das kann uns im Übrigen auch vor Leistungsdruck befreien oder bewahren. Denn wir wissen, Es hängt letztlich nicht von mir ab. Wenn ich meine Aufgaben gewissenhaft erledigt habe, kann ich getrost sein und alle Dinge der Fürsorge Gottes anbefehlen. So lasst uns heute an diesem Tag wieder neu Gott für seine Güte danken. Das kann im Anschluss in der Gebetsgemeinschaft geschehen oder auch heute Nachmittag zu Hause. Aber wichtig, nutzen wir diesen Tag und danken ihm für seine umfassende väterliche Güte. Ihm verdanken wir alles, alles was wir sind und was wir haben. Liebe Geschwister, Erntedank hat eine doppelte Botschaft. Von der einen haben wir gerade gehört, es ist die Botschaft von der unverdienten Güte Gottes. Und von der zweiten lesen wir in den Versen 12 bis 19. Dort schreibt Mose: Wenn es euch dann gut geht und ihr euch satt essen könnt, dann gebt Acht, dass ihr den Herrn nicht vergesst, der euch aus Ägypten herausgeführt hat, wo ihr Sklaven gewesen seid. Nehmt den Herrn, euren Gott, ernst und gehorcht ihm. Schwört nur bei seinem Namen. Lauft nicht hinter den Göttern her, die die Völker rings um euch verehren. Der Herr, euer Gott, ist ein leidenschaftlich liebender Gott, der von euch ungeteilte Liebe erwartet. Wenn ihr ihm nicht treu bleibt, fordert ihr seinen Zorn heraus und er wird euch ausrotten. Stellt seine Geduld nicht auf die Probe, wie ihr es bei Massa getan habt. Gehorcht seinen Befehl, beachtet sorgfältig die Gebote und Weisungen, die er euch gegeben hat. Tut das, was vor ihm recht und gut ist. Dann wird es euch gut gehen und ihr werdet das gute Land in Besitz nehmen, das der Herr euren Vorfahren versprochen hat. Ihr werdet dann alle eure Feinde aus dem Land vertreiben, wie er es zugesagt hat. Sich die Segnungen Gottes selbst zuzuschreiben, das ist das eine, das ist schlimm. Macht es uns doch undankbar und raubt es Gott die ihm zustehende Ehre. Schlimmer aber ist es noch, wenn wir über den Gaben den Geber selbst vergessen. Wenn der Überfluss an Gaben dazu führt, dass sich unsere Herzen von Gott abwenden. Nichts Geringeres als diese Gefahr sieht Mose hier auf sein Volk zukommen. Gebt Acht, so schärft es hier in Vers 12 ein. Passt auf, ihr steht in der Gefahr, über den Reichtum an Gaben Gott selbst zu vergessen. Ja, dass ihr ihn nicht mehr ernst nehmt, Vers 13. Dass ihr euch mit anderen Göttern einlasst, Vers 14. Dass ihr ihn versucht, Vers 16. Und dass ihr seinen Geboten nicht mehr gehorcht, Vers 17. Letztlich, dass ihr Gott verliert. Ja, und er euch wieder aus dem Land heraustreibt. Bedenken wir, 40 lange Jahre hatte Gott dieses Volk durch die Wüste geführt. 40 schwere Jahre, ganz ohne Zweifel. Aber in gewisser Weise auch 40 gesegnete Jahre. 40 Jahre der unmittelbaren Abhängigkeit von Gott. 40 Jahre der Erziehung. Mose beschreibt diese Zeit in Kapitel 8, etwas näher, da sagt er: Vergesst nicht, wie der Herr, euer Gott, euch 40 Jahre lang in der Wüste umherziehen ließ. Das tat er, um euch vor Augen zu führen, dass ihr ganz auf ihn angewiesen seid. Aber auch, um euch auf die Probe zu stellen und zu sehen, ob ihr seinen Weisungen folgen würdet oder nicht. Er ließ euch hungern, damit ihr lernt, dass ihr ohne ihn nicht leben könnt. Und er gab euch das Manna zu essen, von dem ihr bis dahin nichts gewusst hattet, so wenig wie eure Vorfahren. Denn er wollte euch zeigen, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern er lebt zuerst und zuletzt von dem Wort, jedem einzelnen Wort, das aus dem Mund des Herrn kommt. Diese Wüstenjahre, das waren Jahre unmittelbarer Abhängigkeit von Gott. Jahre, in denen der Zusammenhang zwischen Gabe und Geber offensichtlich war. Mehr als einmal erlebte das Volk Mangel und Gott half diesem ab. Als sie Durst hatten, gab er ihnen Wasser aus dem Felsen. Als sie Heißhunger auf Fleisch hatten, ließ er Massen von Wachteln kommen. Ja, er ließ die eine Tagesreise weit rings um das Lager fallen. Die Vögel lagen Meter hoch. Die Israeliten brauchten sie nur aufheben. Dann gab er ihnen das Manna. Jeden Morgen, außer am Sabbat, konnten sie es einsammeln. Für jeden Israeliten dieser Wüstengeneration muss es offensichtlich gewesen sein. Alles, was wir haben, alle guten Gaben sind, o Herr, von dir. Das stand ihnen täglich vor Augen. Bei aller Beschwernis hatte der Mangel insoweit doch etwas Gutes. Er verdeutlichte ihnen ihre völlige Abhängigkeit von Gott. Und merken wir, welch ein weitreichendes Erziehungsziel Gottes hier in Kapitel 8 nennt. Er sagt da, er, also Gott, wollte euch zeigen, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern er lebt zuerst und zuletzt von dem Wort, jedem einzelnen Wort, das aus dem Mund des Herrn kommt. Das bedeutet, Gott wollte ihnen nicht nur zeigen, dass sie ihn im Hinblick auf natürliche Gaben brauchen, dass sie ihn brauchen, um satt zu werden, um den Durst zu löschen, um ihr Bedürfnis nach Sicherheit zu stillen, sondern er wies sie weit darüber hinaus. Er offenbarte ihnen ihren dringenden Bedarf an Heil. Er wollte ihnen zeigen, ihr braucht nicht nur meine Gaben. Ihr braucht nicht weniger als mich selbst. Ihr lebt von mir und ihr lebt durch mich. Ihr seid auf mich hin angelegt. Nur ich kann euren Lebenshunger stillen. Wahres Leben findet ihr nur in mir. Das bedeutet auch, ihr findet dieser Hunger lässt sich nicht in irdischen Gaben stillen. Nur in Gott selbst konnten sie volle Genüge finden. Das wollte er ihnen klar machen. Dieselbe Aussage hat auch der Heilandsruf, Matthäus 11, Vers 28, wo Jesus ausruft, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Oder Johannes 17, Vers 2 und 3, da sagt Jesus, du hast ihm ja die Macht über alle Menschen gegeben, er meint damit sich selbst, damit er denen, die du ihm anvertraut hast, ewiges Leben schenkst. Und das ewige Leben besteht darin, dass sie dich erkennen, den einzig wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus. Jeder Mensch hat einen Bedarf nach Leben, nach wirklichem Leben. Und dieser Bedarf wird durch die geschöpflichen Gaben, so gut diese auch sind, nicht gestillt. Wir können den Begriff der Gaben hier ruhig weit fassen. Dieser Bedarf wird nicht durch den Ehepartner gestillt, nicht durch die Kinder, nicht durch die Freunde, durch den Beruf, nicht durch Erfolg. Dieser Bedarf findet einzig und allein in Gott selbst seine Erfüllung. Und aus diesem Text merken wir, diese Gaben können sogar zu einer Gefahr werden. Dann nämlich, wenn sie den Platz im Leben beanspruchen, der allein Gott zusteht. Denken wir in Jeremia 2, Vers 13, wo Jeremia von Gott ausspricht, mich, die Quelle frischen Wassers, hat mein Volk verlassen und stattdessen gräbt es sich Löcher für Regenwasser, die auch noch rissig sind und das Wasser nicht halten. Gottes Gaben sind gut. Wenn wir aber in ihnen aufgehen, in diesen Gaben selbst Erfüllung finden, dann läuft etwas falsch. Wenn sie den Platz Gottes in unserem Leben beanspruchen, ist Gefahr im Verzug. Dann kann es geboten sein, ja, dann sollte es so sein, dass wir uns von diesen Gaben distanzieren. Denken wir an Schriftstellen wie Matthäus 8, Vers 35, wo Jesus sagt, wer mir folgen will, muss sich und seine Wünsche aufgeben, sein Kreuz auf sich nehmen und seinen Weg hinter mir hergehen. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Oder Matthäus 10, Vers 37, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir auf meinem Weg folgt, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Mose kannte diese Gefahr und deshalb hier diese Warnung. Daran lasst auch uns heute an Erntedank denken. Erntedank, das ist auch die Botschaft davon, dass Gott selbst wichtiger ist als alle Gaben. Auch wir stehen in der Gefahr, unser Heil in diesen Gaben zu suchen und dadurch Gott zu vergessen. Wir dürfen, wir können, wir sollen Gottes gute Gaben gebrauchen und wir sollen sie auch genießen. Aber wir müssen darauf achten, dass sie uns nicht beherrschen. Sie dürfen uns nicht binden. Sich nicht zwischen uns und Christus stellen. Auch nicht die Freunde, nicht der Ehepartner und nicht die Kinder. Sie dürfen nicht zu Götzen werden. Wir müssen uns eine gewisse Distanz zu diesen Gaben erhalten. Herr Paulus sagt einmal im Römer 7, Vers 29, wer verheiratet ist, muss innerlich so frei sein, als wäre er unverheiratet. Wer traurig ist, lasse sich nicht von seiner Trauer gefangen nehmen und wer fröhlich ist, nicht von seiner Freude. Kauft ein, als ob ihr das Gekaufte nicht behalten würdet und geht so mit der Welt um, dass ihr nicht in ihr aufgeht. Oder denken wir daran, was von Mose gesagt wird, von Mose selbst, der hier diese Zeilen auch geschrieben hat, Hebräer 11, Vers 27. Er zog es vor, mit dem Volk Gottes misshandelt zu werden, anstatt für kurze Zeit gut zu leben und dabei Schuld auf sich zu laden. Er war sicher, dass alle Schätze Ägyptens nicht so viel wert waren, wie die Schande, die wir zusammen mit Christus ertragen. Denn er blickte auf die zukünftige Belohnung. Mose ging nicht in dieser Welt auf. Er war mit den geschöpflichen Gaben nicht zufrieden. Er suchte mehr, er suchte Gott selbst. Mit weniger wollte er sich nicht zufrieden geben. Liebe Geschwister, so muss es auch bei uns sein. Christus muss die Freude unseres Lebens sein. Unser höchstes Glück. Die Liebe, für die wir alles aufgeben würden, alles dran geben würden. Unseren Besitz, unseren Beruf, unseren Ruf, unsere Freundschaften, selbst unsere Verwandtschaften. Dies wird nicht immer nötig sein, aber dann, wenn diese eigentlich guten Gaben uns mit Macht von Christus wegziehen wollen, dann muss sich zeigen, dass Christus unsere höchste Freude ist. Aber was tun wir, wenn wir merken, Christus ist nicht mehr meine höchste Freude? Hilfe, ich gehe in dieser Welt und ihren Gaben auf. Dann gibt es nur eins, zurück zu Christus. Dann gilt es, ihn mit aller Macht zu suchen. Zurück zu seinem Wort, zurück zum Gebet, zurück zur geistlichen Gemeinschaft. Und das kann dann auch bedeuten, reduziere den Einfluss der Welt. Es kann bedeuten, schalte die Glotze ab. Lass dich nicht den ganzen Tag über beschallen. Ja, es kann bedeuten, dass man sich bewusst für eine gewisse Zeit bestimmter Dinge enthält. Um das, was in 5. Mose 8 ausgedrückt wurde, wieder neu zu lernen. Ich lebe nicht vom Brot allein, sondern ich lebe von jedem Wort, das aus Gottes Mund hervorgeht. Dann gilt es, die Prioritäten des Lebens neu zu setzen. Ich komme zum Schluss. Das Wort, sie sollen lassen starren und keinen Dank dazu haben, er ist bei uns wohl auf dem Plan mit seinem Geist und Gaben. Nehmen Sie den Leib, gut er, Kind und Weib, lass fahren dahin. Sie haben's kein Gewinn, das Reich muss uns doch bleiben. Danken wir Gott an diesem Tag für alles, was er uns geschenkt hat. Danken wir ihm von Herzen für seine Gaben. Aber beherzigen wir Moses Rat. Bleiben wir nicht bei den geschöpflichen Gaben stehen, so wunderbar diese auch sind. Machen wir sie nicht zum Lebensinhalt, sondern suchen wir Christus. Bitten wir ihn, dass er selbst sich über uns erbarme, dass er selbst in uns ein wahrhaftes, drängendes Verlangen nach ihm selber schenkt und dass er selbst dieses Verlangen auch stillt. Schon jetzt, in dieser Zeit, aber dann erst recht in der Herrlichkeit. Amen.